Sportcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Liebe Checkpot-Hörer, es hat sich ausgewernert. Die roten Bullen wurden aufgehörnert. 3:0. Und Xabi Alonso, der alte Mann, zeigt nochmal allen, was er kann. Und der Thiago Alcantara, wuselig flink, einfach wunderbar. Und so liegen Heißer unterm Baum. 3 Punkte für die Bayern und ein bisschen Langeweile. Was für ein Traum. Habe die Ehre, hier ist der Vorcheck. Ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr dabei seid. Gehen wir kicken.
Die Fußball-Bundesliga.
Der Blick auf den 16. Spieltag und eigentlich ja auf dieses Topspiel mit dem Mann, der in letzter Zeit Taktik-Weihnachtslieder singt. Das hört sich dann ungefähr so an. Fluide Nacht, halbraumige Nacht. Oder auch, das mag ich besonders gern, oh Tannenbaumsystem, oh Tannenbaumsystem. Wie grün hinter den Ohren sind deine Verfechter. Oder noch eins, singt der Konstantin immer, und das ist eigentlich mein Lieblingslied, und das geht so. Ich stehe auf dein Abgeben hier und denk mir, was ein Segen. Unser Sängerknabe Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de auf Twitter @cc_Eckner. Hallo Konstantin.
Warum bin ich jetzt überhaupt noch hier? Wir haben eh keine Zuhörer mehr.
Ich habe geübt. Ich habe geübt auf der Fahrt von München nach Nürnberg. Freitagnachmittag München nach Nürnberg. Ist ungefähr die krankste Idee, die man haben kann, vor allem noch einen Tag vor Weihnachten. Aber
du bist der Stausänger.
Man hat viel Zeit. Und besser kriege ich es nicht hin. Tut mir leid. Also Konstantin Deckner ist mit dabei und dann auch der Mann, der sich extra für den Checkpot die Haare blond gefärbt hat und immer noch das Champagnerglas in der Hand hat. Christopher Ramm von mirsanrot.de auf Twitter @ramm.de. Grüß dich.
Grüß dich.
Ich finde es super, dass du es durchgezogen hast und dass du nicht nur die Haare gefärbt hast, sondern auch den Bart. Weil sonst schaut, finde ich, so ein bisschen komisch aus. Blonde Haare und dunkler Bart. Aber man, bei dir stimmt, sag ich jetzt mal, das Gesamtkonstrukt stimmt bei dir.
Ja, ich wollte halt einfach nicht nur tunen, sondern ich wollte es halt auch richtig machen.
Was nimmst du denn von diesem 16. Spieltag mit in die Woche, in die Winterpause, über Weihnachten, mit zu Silvester, Heilig Drei König und was da noch alles kommt?
Ich packe jetzt mal wieder den Mana aus und sage, die Liga ist noch nicht entschieden und der Herbst-Wintermeister ist noch lange nicht der deutsche Meister.
Ich finde den österreichischen Ausdruck Winterkönig immer ein bisschen lächerlich, aber er passt in dem Fall ganz gut, Winterkönig. Ja? Also für die Bayern, die Krone erstmal noch aufhaben, aber die Leipzig haben so ein bisschen dran gezogen, haben sie dann aber doch nicht runtergebracht, weil die Bayern gesagt haben, geh weg, lass meine Krone in Ruhe. Und haben sie abgeschüttelt. Ja, also Winterkönig, es ist ja nicht der Herbstmeister. Wir haben ja erst 16 Spiele und die Leipziger können den Bayern ja, wenn sie 12-0 gewinnen, dann zur Hinrunde und die Bayern verlieren 5-0, dann ist schon Leipzig Erster und Herbstmeister. So schnell kann es gehen. Konstantin, was nimmst du mit von diesem 16. Spieltag in die Woche?
Dass ihr beiden anscheinend ein bisschen auf Drogen seid. Und ansonsten nichts. War sehr deprimierend.
Ein besonderes Spiel oder insgesamt
das Spiel? Ist einfach die Lehre. Ist die Lehre. Mental, physisch, man ist einfach ausgelaugt. Da hat man so drauf hingefiebert und dann war alles entschieden nach 30 Minuten. Weißt du, das ist quasi, also wenn es nach 3 Minuten fertig gewesen wäre, wäre es wie für jeden 14-Jährigen gewesen. Also.
Wer ist hier auf Drogen? Das möchte ich schon mal wissen. Ich muss zum ersten Mal explicit klicken, glaube ich, wenn ich den Vorcheck veröffentliche, so wie es aussieht.
Naja, komm. Es war doch sehr, sehr enttäuschend. Sehr enttäuschend. Sehr enttäuschend. Und vor allem meine Enttäuschung wurde dann abgerundet, weil viele haben am Mittwoch natürlich auf das Spiel Bayern gegen Leipzig hingefiebert, genauso wie ich. Ich war aber auch noch für das 1:1 zwischen dem BVB und dem FC Augsburg im Stadion. Das hat eigentlich den kompletten Spieltag dann perfekt im Negativen abgerundet. Gibt's nichts mehr dazu zu sagen.
Nichts dabei, was dir gefallen hat. Ingolstadt gegen Freiburg. Hochklassiger Fußball.
Ich habe nur 2 Spiele an dem Spieltag gesehen. Das hat mir auch gereicht. Und beide irgendwie so ein bisschen, ja, nicht unbedingt überragend. Wobei natürlich aus Bayern-Sicht war natürlich der 3:0-Sieg wahrscheinlich sehr gut. Aber andererseits, ich meine, müssen sich die Bayern jetzt schon wieder Gedanken machen, oder? Jetzt wurde der eine harte Verfolger mit 3:0 in Einzelteile zerlegt und Was ist jetzt für die Bayern? Jetzt geht es wieder wahrscheinlich im langsamen Galopp Richtung Champions League Halbfinale, wo man dann mit 3-0 verliert gegen irgendjemanden.
Jetzt müssen sie schauen, dass der Abstand ungefähr gleich bleibt, nur so bei 3, 4, 5 Punkten, damit die Spannung hochgehalten wird und dann schafft es Ancelotti, diese Wohlfühlatmosphäre reinzutransportieren in April und Mai. Und dann klappt es mit der Champions League und mit der Meisterschaft ja sowieso. Denn RB Leipzig ist zwar 3 Punkte dahinter, aber Christopher, selbst wenn du mahnst, ist das ein ernsthafter Herausforderer jetzt auch mit dem Hintergrund dieses Spiels am Wochenende, das doch eine sehr einseitige Sache war.
Ja, ich will zumindest meine Finger so in die Wunde legen und sagen, dass der FC Bayern jetzt, wenn die Rückrunde beginnt, dann schon ein sehr straffes Auswärtsprogramm hat, was viele gar nicht so auf dem Schirm haben. Und zwar haben die Münchner 4 Auswärtsspiele oder von den nächsten 5 Spielen sind 4 Auswärtsspiele. Das liegt einfach daran, weil sie jetzt der letzte Spieltag der Hinrunde plus der erste Spieltag der Rückrunde sind beides Auswärtspartien aufeinander. Dann haben sie ein Heimspiel und danach schon wieder 2 Auswärtsspiele, weil sie dann im Zuge des Spielplans ja auch zum Anfang relativ viele Heimspiele hatten. Das heißt, da kann es schon nochmal so eine Phase geben, in der sie vielleicht nochmal den einen oder anderen Punkt liegen lassen und dann die Spannung dann ganz schnell wieder zurück ist. Zumindestens wäre das ja so im Bereich des theoretisch Möglichen, wenn man so ein bisschen dahin schaut. Natürlich war es so vom gesamten Spielverlauf jetzt, dass halt relativ viel für Bayern lief in dieser gesamten Partie. Nichtsdestotrotz sind es jetzt erstmal nur, in Anführungsstrichen, 3 Punkte, wobei natürlich, das darf man dann auch nicht ganz außer Acht lassen, der Vorsprung jetzt auf die anderen Mitkonkurrenten, die zumindest wir auch ja im Vorfeld genannt haben für den Titel, jetzt doch schon ein Stück weit distanziert sind. Und das hätte ich zumindest jetzt zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison, muss ja auch noch dazu sagen, ist der erste 16. Spieltag jetzt an der Stelle noch nicht erwartet.
Was haben denn die Bayern richtig gemacht am Wochenende? Was haben die Leipziger vielleicht falsch gemacht aus deiner Sicht?
Ja, jetzt so salopp gesagt, würde ich jetzt einfach ins Mikrofon stammeln, Leipzig war nicht mutig genug. Aber da wir ja hier jetzt nicht so vorweihnachtliche Phrasen dreschen wollen, würde ich einfach mal sagen, dass wieder erwartend Carlo Ancelotti viele kleine Anpassungen vorgenommen hat, die extrem gut ineinander gegriffen haben und die vielleicht auch so ineinander gegriffen haben. Und die Schwächen, die Leipzig an dem Tag hatte, besonders unterstrichen haben. Namentlich natürlich die Rolle von Thiago Alcantara auf der Zehnerposition, der genau zwischen beiden Linien, Abwehrlinien und Mittelfeldlinie, vor allem aber auch im Raum zwischen Keita und Demme eigentlich schalten und walten konnte, wie er wollte, war eigentlich immer anspielbar. Das Pressing von Leipzig war nicht so konsequent gespielt, dass Hummels und Martinez, aber vor allem auch gerade Hummels, viel Zeit im Aufbau hatten. Das hatte sich ja beim 3-0 gezeigt, aber auch Hummels konnte unglaublich oft einfach den direkten Pass spielen zu Thiago, der dann wiederum verteilen konnte auf die Außenposition. Und wenn es nicht direkt über Thiago ging, dann zumindest über Alonso Thiago. Und so konnten die Münchner das Spiel relativ breit gestalten, konnten auch relativ häufig fehlerfreie Seitenverlagerungen initiieren. Das war beim 1-0 eigentlich ganz schön zu sehen. Das hatte Sky ja dann auch in der Nachberichterstattung nochmal ganz gut hervorgehoben. Zuerst gab es so ein bisschen so ein Geflipper auf der linken Außenbahn. Leipzig ist dann extrem ins Pressing mit 5, 6 Spielern und Thiago konnte sich befreien, konnte die Seitenverlagerung einleiten und auf der rechten Seite waren dann Arjen Robben und Lahm im mehr oder weniger beiden 1-gegen-1 Duelle gegen ihre direkten Gegenspieler und haben natürlich dann einfach auch den Geschwindigkeitsvorteil und den Vorteil der Aktion und nicht den Nachteil der Reaktion hier auf ihrer Seite und so kam es halt dann zu der Flanke von Lahm, der das wo Lewandowski zwar noch an den Pfosten scheitert, aber Thiago dann den Abpraller halt reinmacht. Und das sind halt dann einfach so Punkte gewesen, die sich so ein bisschen aufsummiert haben. Und wie es Konstantin ja schon gesagt hat, das war dann einfach schon nach 30 Minuten entschieden, weil die Schwächen, die Leipzig da an dieser Stelle an den Tag gelegt hatte, waren einfach so eklatant, dass das Spiel dann eben relativ früh entschieden war. Und durch die frühe, auch hohe Führung spielt das natürlich auch den Münchner komplett von dem Spielverlauf her in die Karten.
Konstantin, RB Leipzig, der Situation nicht gewachsen am Wochenende. Das ist natürlich auch wieder eine flapsige Analyse, aber ich meine, das spielt ja auch immer mit rein, dass es nicht nur um Taktik und individuelle Klasse geht, sondern auch natürlich um den Kopf. Und man war der klare Herausforderer. Und es wurde auch ein bisschen Stimmung gemacht vorher. und dann reicht es doch nicht ganz und die Bayern watschen eigentlich bei Leipzig richtig ab. Nicht bereit für dieses Spiel?
Also es war zumindest eine flapsige Aussage von dir, weil das Spiel ja nicht am Wochenende war, sondern am Mittwochabend. Richtig. Aber nein, Spaß beiseite. Will ich gar nicht sagen. Also ich glaube schon, dass RB Leipzig eigentlich der Aufgabe zumindest mental gewachsen war. Problem ist nur, dass, und das wurde natürlich schon deutlich während des Spiels, dass die Defensivreihe zum Beispiel jetzt individuell natürlich nicht mit einer Offensivabteilung von Bayern München mithalten kann. Aber darüber war sich eigentlich RB Leipzig auch im Vorhinein klar und darüber sollte sich jeder im Klaren sein, der zum Beispiel auch die Mannschaft in der zweiten Bundesliga gesehen hat. Also allein auf individueller Klasse basieren, sind sie nicht defensiv so stark. Das ist einfach ein Fakt. Und das Problem ist, wenn sie überspielt werden, wenn die erste Pressinglinie bzw. auch die zweite Linie, also die sechs überspielt werden, dann kann es sehr, sehr haarig für RB Leipzig ausgehen, gegen jede Mannschaft oder gegen viele Mannschaften. Wenn natürlich dann deine direkten Gegenspieler, also für deine Außenverteidiger Halstenberg und Bernardo, wenn die dann Douglas Costa und ein Robben heißen, dann wird es noch umso problematischer. Und das ist einfach dann sehr deutlich geworden. Ancelotti hat hier keine Magie verteilt oder ausgestrahlt im Sinne, sondern es gibt diesen, oder es war eigentlich schon im Vorhinein oder auch schon aus den Spielen, die bisher von RB Leipzig absolviert wurden, diese Saison klar und deutlich, dass sie eigentlich gegen viele Systeme sehr gut im Pressing einfach agieren können, sehr gute Fallen stellen können. Aber gegen gerade herauskippende Sechser, die Überzahl im Halbraum schaffen, haben sie einfach eine Schwäche. Und genau das wurde ja praktiziert, indem Arturo Vidal meistens nach links rausgekippt ist oder wenn er im Zentrum zwischen die Innenverteidiger gefallen ist, dass dann eben Hummels halb links stand und genau das ausgenutzt wurde, was RB Leipzig nicht so gut verteidigen kann. Also quasi eine tiefe Halbraumüberladung Alaba, Vidal, wo man dann eben hinter die erste Linie kommt, die Sechser rausrücken müssen, die Sechser eigentlich in der Regel natürlich zu spät dann sind, weil der Weg zu weit ist und dann kommt man hinter die Mittelfeldlinie und dann kann man natürlich die individuelle Klasse von eben gerade Costa, der in vielen Beschleunigungsduellen einfach Bernardo stehen lassen hat oder auch einen Robben, der zu agil und zu geschwind auf seinen Füßen war gegenüber von Halstenberg. Das könnte man dann sehr gut ausnutzen. Und insofern glaube ich schon, dass RB Leipzig der Aufgabe mental gewachsen war. Zumindest, sagen wir mal, bis zum 0-2. Ich meine, natürlich dieses Foul von Forsberg deutet dann vielleicht darauf hin, dass da ein gewisser Frust da war. Aber das würde ja auch anderen Mannschaften so gehen, wenn man jetzt ins Spitzenspiel geht und mit 0-2 nach 25 Minuten zurückliegt und eigentlich weiß, dass man hier keine Chance mehr oder fast keine Chance mehr hat, noch einen Punkt zu holen, weil man auswärts in München spielt und da eine fast perfekte Leistung hinlegen muss. Auch andere Top-Mannschaften würden da wahrscheinlich ein bisschen die Nerven verlieren, aber zumindest, wenn man die ersten 25, 30 Minuten sieht, bis zum Foul von Forsberg, also bis eigentlich das Spiel entscheidende dann, oder zum Schluss nochmal so die i-Tüpfchen darauf, auf die ganzen Partie war ja dann die rote Karte, wo dann deutlich wurde, dass es eigentlich keine Möglichkeit mehr für RB Leipzig geben wird, da zurückzukommen, gerade auf eine Pressing-basierendes System, braucht eben auch 11 Feldspieler und schon einer weniger. Verursacht das sehr, sehr große Probleme. Also bis dahin glaube ich schon, dass sie auch zumindest mit der Mentalität ins Spiel gegangen sind, dass sie theoretisch etwas holen können. Ich meine, wir müssen uns auch nur daran erinnern. Also in den ersten 5 Minuten gab es zum Beispiel eine gute Torschance, wo ich glaube, Paulsen dann reinrutscht im Strafraum und nicht an den Ball rankommt. Aber es ist ja nicht so, dass man jetzt komplett waffenlos war. Problem ist einfach, dass sehr, sehr viel im RB-System eben auf dieser defensiven Stärke basiert. Und wenn eben das Pressing nicht greift, und man in isolierte 1-gegen-1-Situationen gehen muss gegen talentierte, schnelle, quirlige Flügelstürmer oder Mittelstürmer, Zehner, dann hat man Probleme und das sollte jetzt auch keinen direkt überraschen. Natürlich, das Ergebnis an sich überrascht dann vielleicht in der Deutlichkeit, weil einfach die Bayern bisher in dieser Saison und vielen Spielen vorher, selbst gegen Darmstadt, was ja nur 3 Tage zuvor stattfand, selbst da hat man ja noch große Probleme gehabt im Spielaufbau und eben erst nach und nach Lösungen gefunden. Und da hat es natürlich vielleicht doch überrascht, dass Ancelotti und sein Team hier von Beginn an die richtige Antwort auf eigentlich die ihnen gestellte Aufgabe gefunden hatten. Und das war eigentlich so ein bisschen das, was mich auch persönlich überrascht hat, weil ich einfach geglaubt habe, dass die Bayern eben nicht sofort direkt eine Lösung parat haben, weil das einfach in vielen anderen Spielen ja auch der Fall war. Also gegen Atletico Madrid zum Beispiel hatte man auch nicht unbedingt eine Lösung parat. Man hat sich dann ein bisschen durchbringen können hier und da. Gegen den BVB hatte man auch keine Lösung parat gegen das Pressing. Gegen RB Leipzig aber schon. Also vielleicht wurde auch mehr Aufwand noch ins Scouting, in die Gegneranalyse gesteckt hier, dass man einfach ein bisschen Darmstadt missachtet hat und womöglich noch intensiver einfach Videostudien betrieben hat. Das weiß ich nicht, aber könnte vielleicht darauf hindeuten. Zumindest war wahrscheinlich die Vorbereitung hier noch ein bisschen intensiver als vor anderen Spielen.
Die Intensität war sicherlich auch noch eine andere. Ich glaube, das darf man auch nicht ganz außer Acht lassen, dass ja der FC Bayern dann schon ein bisschen gekitzelt wurde und im Vorhinein ja auch die ganze Stimmung, die transportiert wurde, ist jetzt ganz fernab natürlich von jeglicher taktischer Analyse. Aber das bewirkt dann vielleicht auch bei Spielern wie Vidal und und aber auch den Alteingesessenen, vielleicht wie Robben oder auch Alonso, jetzt nochmal eine andere Fokussierung. Gerade wenn ich jetzt überlege, wie Vidal gegen Darmstadt über den Platz geschlürft ist und wie fehleranfällig das Spiel war. Und eigentlich wäre die rationalste Entscheidung aller gewesen, ihn natürlich dann nicht zu bringen gegen Leipzig. Aber Ancelotti ist dann halt Trainer genug, um das so auch zu analysieren oder auch so ein Menschenversteher, dass er dann auch über diese Unzulänglichkeiten hinwegsehen kann und bringt ihn dann in dieser Partie. Und gerade auch Vidal hat ja nahezu in den ersten, sagen wir mal, 30 Minuten eigentlich ein absolut fehlerfreies Spiel gemacht, fast keinen Foul gespielt, fast jeden Zweikampf gewonnen und hat natürlich dann unheimlich dazu beigetragen, ja auch mit dem Zweikampfgewinn vor dem 2-0, dass der FC Bayern auch so früh auf die Siegerstraße gegangen ist. Also das waren halt eigentlich fernab jetzt von den rein taktischen Voraussetzungen, die natürlich jetzt auch den Bayern natürlich in gewisser Weise die Karten gespielt haben. Natürlich auch so ein gewisser Faktor, der sicherlich nicht wegdiskutieren lässt. Ich will nicht sagen, dass es in vielen Spielen in diesem Jahr Dienst nach Vorschrift war, aber so war es halt auch überwiegend, also gerade auch gegen Darmstadt natürlich in krassester Weise zu sehen. Aber nichtsdestotrotz schaffen sie es halt aktuell noch, sich zumindest in diesen Punkt jetzt zu erreichen.
Naja, was ich dazu sagen würde, Konstantin, ist, aber das ist doch eigentlich genau der Punkt, der die Bayern zuversichtlich stimmen sollte, dass dann genau in diesen Spielen, in den größeren Spielen, in denen es halt um viel geht, müssen sie ja da sein, jetzt in der Liga, aber dann auch irgendwie in der Champions-League-Phase. Bei Vidal war das für mich auch in der Vorsaison schon auffällig. Wenn mich nicht alles täuscht, hat er in beiden Spielen gegen Benfica Lissabon im Viertelfinale ein Tor gemacht. Das war gerade die Phase, wo man gemerkt hat, okay, das sind so seine Spiele, da blüht er auf. Und mein Gott, wenn es dann gegen Darmstadt auch mit dem lustlosen Vidal reicht, dann ist es in Ordnung. Und für Ancelotti wird die Aufgabe ja auch heißen, dann in diesen großen Spielen, in den wichtigen Spielen. Und das sind halt, ja, 5 vielleicht oder 6 in der ganzen Saison, dass es da passt und dass es da funktioniert und dass man da gewinnt, beziehungsweise im Champions-League-Viertelfinale, Halbfinale weiterkommt.
Sehe ich richtig, aber was ist dann mit dem Auswärtsspiel bei Atletico Madrid und auch dem Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund, die man beide verloren hat? Sehr wichtige Spiele, die man beide eben nicht gewinnen konnte. Also auch, weil das, glaube ich, hat heute die Süddeutsche auch getitelt, also heute ist dann der Freitag, dass Ancelotti einer für die wichtigen Spiele ist. Sehe ich auch so, ja. Aber ich sehe aber auch, dass die Bayern in dieser Saison bereits 2 wichtige Spiele verloren haben. Ich meine, Borussia Dortmund ist aktuell nicht der ärgste Verfolger, aber trotzdem war das trotzdem ein wichtiges Spiel. Und Atletico, die Niederlage gegen Atletico, hat mehr oder weniger auch so ein bisschen den Grundstein dafür gelegt, dass man die Champions-League-Gruppe eben nicht gewinnen konnte. Hat jetzt mit Arsenal vielleicht noch ein bisschen Glück gehabt, wobei die aktuell auch stärker sind als in den letzten Jahren. Also in meinen Augen 2 wichtige Spiele in dieser Saison schon verloren. Weil das Spiel gegen Atletico, was dann gewonnen wurde, da ging es ja eigentlich um nichts mehr. Jetzt gegen RB das erste wichtige Spiel eigentlich für sich entschieden, wenn man das mal ganz klar so sieht, also wenn man den Spielplan einfach durchgeht. Also sage ich mal, bisher von 3 großen Partien 2 verloren, 1 gewonnen.
Aber die ganz großen kommen ja noch.
Die ganz großen kommen noch, aber ich sehe ganz ehrlich ein Gruppenspiel gegen deinen direkten Konkurrenten der Gruppe, wo es auch darum geht, ob du Erster oder Zweiter wirst, was immer auch auf die Auslosung Auswirkungen haben kann. Ich meine, man will ja trotzdem auch Top-Mannschaften im Achtelfinale vielleicht am besten aus dem Weg gehen. Das wurde verloren. Klar, dann gab es noch die Niederlage in Rostov und damit war dann das ganze Schicksal besiegelt da. Und andererseits eben Borussia Dortmund, da wollte man eigentlich auch mindestens unentschieden spielen. Ich meine, dass Dortmund jetzt in den letzten 3 Partien vor der Winterpause 3-mal unentschieden spielt und sich komplett aus dem Rennen verabschiedet, das konnte ja zu dem Zeitpunkt, also Mitte November, auch noch keiner wissen. Also zu dem Zeitpunkt war es auch noch ein bisschen enger und Dortmund hat das Spiel gewonnen. Und also die Bayern, das war für die Bayern eine große Partie. Wie gesagt, natürlich gibt es auch eine gewisse Entwicklung vielleicht jetzt zu erkennen und an sich ist es ja auch gut, wenn deine Mannschaft eben noch nicht irgendwie im November auf Top-Niveau spielt, was vielleicht manchmal das Problem war unter Guardiola, wo dann die Bayern wirklich schon im Herbst oder meinetwegen auch kurz nach der Winterpause Top-Niveau abgerufen haben und dann eben in den wichtigen Monaten April, Mai, wo es auch gerade um die Champions League dann geht, dann eben nicht mehr vielleicht auf absolutem hohem Niveau waren oder von Verletzungen gebeutelt wurden. Also vielleicht ist es auch ganz gut, dass man jetzt nach und nach erst sozusagen den Peak erreicht und dann in den wichtigen Partien eben Anfang März dann Achtelfinal-Rückspiel gegen Arsenal in London wird auch eine harte Partie. Also ich glaube, vielleicht wird sogar das ein bisschen unterschätzt aktuell. Dann spielt man Anfang April gegen Borussia Dortmund oder, und dann eben natürlich auch nochmal das Rückspiel gegen RB Leipzig Mitte Mai. Wer weiß, vielleicht ist ja RB Leipzig dann noch dran. Ich meine, ich bezweifle es etwas, dass es wirklich noch einen offenen Meisterschafts- oder ein offenes Meisterschaftsrennen geben wird zu dem Zeitpunkt, aber das ist der vorletzte Spieltag in Leipzig, wer weiß. Also natürlich, das sind ganz wichtige Spiele, die man dann auch für sich entscheiden muss, inklusive dann mögliche Viertel- und Halbfinals in der Champions League. Vielleicht ist es ganz gut, dass die Entwicklung dahin geht, dass man eben noch nicht im November dann die absolute Top-Leistung abruft, aber nur so viel gesagt eben, dass diese These, Ancelotti gewinnt eben dann die Top-Spiele, in meinen Augen jetzt zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht richtig ist, weil man eben von drei Top-Spielen, zwei nicht für sie entscheiden konnte. Ein anderer Punkt, den ich vielleicht noch ansprechen wollte, war eben, darüber hatten wir ja auch schon vereinzelt in anderen Episoden gesprochen, was noch nicht jeder so nachvollziehen konnte, dass möglich RB Leipzig oder dass RB Leipzig selber als Club oder als Mannschaft ein bisschen die Kräfte ausgehen könnten, ob der intensiven Spielweise. Bisher hat man das ja, oder bis zu dem Bayern-Spiel eigentlich noch nicht so sehen können, aber was natürlich ein bisschen auffällig war. Es kamen Meldungen am Montag und das ist auch der Fall gewesen, wenn man sich informiert oder wenn man sich ein bisschen Hintergrundinfos noch eingeholt hat. Also Keita und Halstenberg waren schon arg angeschlagen, als sie in die Partie gegangen sind.
Keita wirkte überhaupt nicht fit.
Also genau.
Hat auch den Ball in einem anderen Spiel. Und da hat man irgendwie, also ich finde, da hat man auch gesehen, irgendwie. Es ist halt, wenn du vom Kopf her, also wenn du weißt, du bist nicht ganz fit, dann beeinflusst dich das hier nicht nur deine physische Leistung, sondern auch den Kopf.
Ja, wobei in meinen Augen auch, also nur eine Sache dazu, vom 2-0, also ich glaube sogar Rangnick hat ja selbst gesagt, dass es Keitas Fehler war. Ganz ehrlich, Orban hat hier den Fehler gemacht.
Also den Ball zu spielen, meinst du, oder?
Also
den
ja, natürlich, du spielst den Ball nicht in
Ja, ja, ja. Aber er kann ihn auch mit einem Kontakt wieder zurückspielen oder auf auch
ausspielen. Hat er versucht, aber er wurde ja abgeblockt, weil er sofort angelaufen wurde. Also normalerweise, normalerweise muss der Passgeber, der auch im Blick, der quasi die bessere Sichtrichtung hat, weil er ja nach vorn schaut und sieht, dass dann Vidal anläuft oder zumindest im Begriff ist, anzulaufen, sollte natürlich den Ball nicht unbedingt dahin spielen, zu seinem Mitspieler, der dann im Rücken den Pressingspieler hat. Also nur so wie jetzt. Ich glaube, also es war jetzt nicht ein alleiniger Cater-Fehler. Weil, ganz ehrlich, es gibt auch mittlerweile Statistiken, die ganz klar belegen, wie ist denn die Erfolgsquote deiner Mitspieler, wenn du dann einen Pass spielst, weil das hat nämlich auch oft eine Aussagekraft. Der eine Pass klappt noch und der nächste dann wahrscheinlich nicht, weil du eigentlich einen Fehler gemacht hast, aber das wird natürlich gerne dann auch ein bisschen übersehen. Aber nur um da auf das richtige Thema zurückzukommen, also Keita hätte in einem anderen Spiel wahrscheinlich nicht gespielt, zumindest nicht von Anfang an. Sagen wir mal, in einem, weiß nicht, Heimspiel gegen Darmstadt hätte er auf alle Fälle nicht in der Startelf gestanden. Und Halstenberg war auch angeschlagen, man hat aber zum Beispiel keinen richtigen zweiten Linksverteidiger. Man hätte Benno Schmitz, den Rechtsverteidiger, nach links schieben müssen. Das wäre gegen einen Robben noch katastrophaler gewesen. Auch ansonsten, also zum Beispiel einen Ersatz für Keita gibt es in dem Sinne auch nicht. Wenn man Ilsanker ins Mittelfeld schiebt, hätte man keinen zweiten Innenverteidiger gehabt. Rani Khedira ist bei weitem nicht in der Lage, in so einem Spiel gegen Bayern München mitzuhalten. Nur Kaiser wäre noch eine Option gewesen, der aber nicht ganz so die, sagen wir mal, die Attribute mitbringt, die ihm Keita hat. Das deutet eben schon darauf hin, dass einerseits die Mannschaft ein bisschen auf dem Zahnfleisch läuft oder jetzt eben zum Ende der, nicht Hinrunde, aber vor der Winterpause dann ein bisschen auf dem Zahnfleisch läuft und eben einige Verletzungen schon auch dafür sorgen, dass der schon von Grund auf dünne Kader natürlich noch dünner wirkt. Also wenn du keinen Ersatzinnenverteidiger mehr hast, und auch im Angriff zum Beispiel ja wenig wechseln kannst, weil du eigentlich nur Oliver Burke und Selke hast. Selke spielt ja gar keine große Rolle. Du hast keinen zweiten richtigen Linksverteidiger. Dann bei allem natürlich, was RB Leipzig bisher investiert hat, und sie haben auch sehr, sehr clever investiert, viele gezielte Transfers gemacht, dann glaube ich schon, dass auch der nächste Schritt sein wird oder sein muss, dass man noch ein bisschen mehr in die Breite investiert und einfach noch ein, zwei weitere Optionen schaffen muss, sei es im Offensivbereich, weil ich glaube, die Zukunft von Selke Oder die Tage im RB Leipzig-Trikot für ihn sind doch schon bald gezählt. Also braucht man mindestens da noch mindestens im Offensivbereich einen weiteren, wenn nicht sogar zwei, weil ja Massimo Bruno auch nicht mehr im Kader steht. Und auch im Defensivbereich muss man eigentlich noch jemanden holen, wenn man eben verletzte Spieler hat wie Klostermann, Compea und Papadopoulos, die, also gerade Papadopoulos und Klostermann ja auch schwere Verletzungen. Also da ist es schon sehr dünn dann am Ende gewesen. Und dann schicke ich auf zwei Schlüsselpositionen beziehungsweise zwei Schlüsselspieler angeschlagen gegen Bayern München aufs Feld. Wer weiß, wer noch so eine kleine Blessur hier und da hatte. Das wirkt sich natürlich dann schon aus, während die Bayern jetzt aktuell ja doch ganz gut dastehen. Also da hatte man noch einen Ribéry auf der Bank. Müller stand jetzt nicht in der Startelf. Also Kimmich, die Bayern waren jetzt eigentlich zum richtigen Zeitpunkt auch fit, glaube ich.
Ich glaube, das ist so ein Punkt, der sicherlich Leipzig jetzt auch nochmal zum Handeln motivieren wird im Winter, weil die Schwachstellen waren jetzt schon offensichtlich, dass die Kaderbreite, hast du ja ganz gut herausgearbeitet, einfach zu groß waren. Ich glaube, da wird man jetzt nochmal, auch aufgrund der finanziellen Möglichkeiten, die man halt hat, dann nochmal gut nachlegen. Auf den verschiedenen Positionen. Und ja, beim FC Bayern war es jetzt einfach so, dass Ancelotti, und das ist, sagen wir, sicherlich einer der Pluspunkte, die ganz offensichtlich auch sind, hat es geschafft, das Kadermanagement so hinzukriegen und das Belastungsmanagement so hinzukriegen, dass er halt weniger Verletzungen hat mit den relativ gleichen Spielern. Hin und da kamen halt mal wieder so kleinere Plasuren zusammen, wie Robben oder Ribéry, wie sie vielleicht mal ein, zwei Wochen ausgefallen sind. Oder jetzt auch mal ein Mats Hummels oder ein Martinez, der vielleicht mal hier und da vielleicht ein, zwei Wochen gefehlt hatte. Aber es war jetzt bis jetzt auf die eigentlich große Boateng-Verletzung und die Kingsley-Coman-Verletzung am Anfang, die er sich von der Nationalmannschaft mitgebracht hatte, jetzt eigentlich keine größeren Verletzungen dabei, die auf, sagen wir es mal, Schlüsselpositionen zu großen entscheidenden Ausfällen geführt hätte oder hatte, sondern dass es eigentlich immer nur partiell war und man das aber aufgrund der Breite des Kaders einfach ganz gut eigentlich die komplette Hinrunde durchmanagen konnte, ohne dass man jetzt irgendwelche abenteuerlichen Lösungen brauchte wie Alaba und Kimmich in der Innenverteidigung.
Ihr hört einen Vorcheck mit Konstantin Eckner und mit Christoph Ram, der ja ordentlich nochmal eingekauft hat, ordentlich nochmal Weihnachtsgeschenke bestellt hat. Aber die sind jetzt alle da, die Post war da und jetzt kann Weihnachten kommen, Christopher. Ich bin Christoph Fetzer und die gesammelten Ergebnisse des Spieltags schauen wir uns nicht an, denn everybody's driving home for Christmas und so viel Zeit haben wir gar nicht. Und wir machen aber zum Abschluss noch etwas. Und zwar nehmen wir nach dieser Hinrunde, in Anführungsstrichen, wie auch in der Vorsaison schon so gehandhabt, und nicht unsere Top 11, aber euren Top-Spieler auf jeder Position. Und euren unsung Hero mit dazu, also einer, der vielleicht nicht so im Fokus steht. Kann gern nur der Name sein mit vielleicht einem Satz Begründung. Und wir machen Torwart, Innenverteidiger, Außenverteidiger, defensives, offensives Mittelfeld und Sturm. Konstantin, dein Torwart dieser ersten 16 Spiele. Und zwar nicht der beste Torwart der Liga, sondern der die besten ersten 16 Spiele gemacht hat, würde ich sagen, wäre mein Kriterium.
Ja, auf alle Fälle. Also ansonsten wäre es ein bisschen eintönig, glaube ich. Weil
ja, genau.
Ich ein Torhüter würden wir jetzt natürlich Manuel Neuer nehmen. Und ich glaube, wer bestreitet, dass Manuel Neuer der beste Torhüter der Bundesliga ist, da fällt mir jetzt auch nicht mehr dazu ein. Man muss ihn nicht mögen, aber das zumindest akzeptieren. Also mein Torhüter der Hinrunde ist Jahrstein von Hertha.
Und dann Unsung Hero dazu?
Marvin Hitz von Augsburg, weil der komplett unter dem Radar eigentlich fliegt, aber eine sehr gute Hinrunde gespielt hat. Ich sage es einfach Hinrunde, ich weiß es noch nicht.
Ja, ja, nein, das ist völlig in Ordnung. Ist völlig in Ordnung. Ja. Wer sich besperren will, kann das ruhig machen. www.checkpoint.fm in den Kommentaren. ja, schön, genau in die Richtung soll es gehen. Jahrstein und Hitz. Christopher?
Ich habe Timo Horn als den Torhüter. Auch wenn er nur 9 Spiele gemacht hat, war er zumindest an dem großen Aufschwung der Kölner zum Anfang der Hinrunde mitbeteiligt. Mein Unsung Hero ist jetzt relativ ähnlich zu Konstantins, nämlich ich habe Rune Jahrstein als Unsung Hero, der sicherlich auch seinen Teil dazu beigetragen hat, dass die Hertha jetzt auch so weit oben steht. Sehr, sehr solide Leistung, ist jetzt eigentlich kein größerer Fehler von ihm in Erinnerung. Und das ist ja bei Torhütern dann auch manchmal schon relativ viel wert, wenn sie einfach diese Leistung konstant abrufen können.
Ich würde als Unsung Hero insgesamt noch den Namen Lukas Radetzky in den Raum werfen, denn wir müssen schon mal schauen, wer da auch nach vorne steht. Und das hat jetzt, eure Wahlen haben sich ja schon ein bisschen wiedergespiegelt, aber Frankfurt ist vorne mit dabei oder ist unter den Top 4 unerwartet und hat wenig Gegentore kassiert. Und klar, steht der Abwehr auch gut. und spielt jetzt vielleicht nicht auch mega offensiv, aber Radetzky, von dem habe ich echt ein paar richtig gute Paraden gesehen, halt auch in Situationen, wo man sich denkt, okay, den muss man jetzt nicht unbedingt halten, aber ein guter Torwart hält den halt in der Situation, so die Neuer-Qualität. Vielleicht mal auch länger nicht gefordert, aber dann ist die Parade da und bei einem Schuss, der vielleicht auch nicht ganz so leicht zu halten ist, Radetzky würde ich noch ergänzen.
Also wir haben bei mir auch in der engeren Auswahl, also ja, genau, zum Jahrstein Radetzky entschieden, also das ist genau.
Ja, also passt. Mir war wichtig, dass Jahrstein und Radetzky irgendwie vorkommen, weil also mit einem schlechten Torwart bist du da nicht, wenn du so eine Mannschaft hast, nicht weit oben. Ja, dann bist du vielleicht auf einem einstelligen Tabellenplatz, aber nicht so weit oben. Innenverteidiger, Christopher.
Da nehme ich jetzt mal ganz altbacken erstmal Mats Hummels, der sicherlich die konstanteste Leistung bei Bayern gebracht hat und hin und wieder mal so ein paar kleine Glanzlichter eingestreut hat, wie den Siegtreffer gegen Leverkusen, der in einer relativ schwierigen Bayern-Phase war. Und wenn man ihn lässt, dann kann er dann doch mal den einen oder anderen ganz tollen Pass spielen, wie gegen Leipzig jetzt unlängst zu sehen war.
Unsung Hero?
Da nehme ich mal Kevin Vogt von Hoffenheim, der mir zumindest auch durch sehr klugen Spielaufbau hin und wieder in Erinnerung geblieben ist, hatte aber auch ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen, hier und da nicht alles, glaube ich, gespielt, aber doch zumindest auch auf sehr, sehr konstantem und hohem Niveau.
Konstantin.
Ich nehme dann Willi Orban als Innenverteidiger.
Obwohl er den Pass auf Keita gespielt hat, den darf er nie spielen. Nie darf er den spielen.
Trotzdem. Und als Unsung Hero hätte ich sogar Mats Hummels in die engere Auswahl gezogen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil er ja eigentlich nicht unbedingt so gelobt wurde für seine Leistung, aber trotzdem mit der konstanteste Torhüter, der konstanteste Innenverteidiger war der Hinrunde. Also ich meine, natürlich, du hast ihn jetzt gewählt, aber ich fand irgendwie Hummels trotzdem auch ein bisschen im Unradar. Also klar, da gab es so mitgeschwungen die ganze Transfergeschichte und dann waren vielleicht die Anfangsleistungen nicht irgendwie so überzeugend, aber an sich über die gesamten 16 Spieltage hinweg, plus auch die Champions-League-Auftritte, war ja schon mit der Beste, das ist ein bisschen der Unsung Hero, aber ich nehme dann trotzdem Benjamin Hübner von Hoffenheim.
Ich würde noch ergänzen, auch wenn es langweilig ist und wieder in Frankfurt ist, Vallejo von Eintracht Frankfurt, vor allem mit diesem Alter, 19, vielleicht ist er jetzt auch schon 20, ausgeliehen zwar nur, das ist so das, was ich als einziges kritisieren würde bei Eintracht Frankfurt, dass sie schon sehr auf Leihspieler setzen, aber ist wahrscheinlich auch den finanziellen Möglichkeiten geschuldet. Aber Vallejo hat mir auch immer, wenn ich ihn gesehen habe, gut gefallen, mit gutem Stellungsspiel, mit Zweikampfstärke und mit guten Passspielern. Also eigentlich alles, was ein Innenverteidiger auszeichnet, hat er. Außenverteidiger, Konstantin.
Mitchell Weiser.
Der beste Außenverteidiger der Liga. Also in den ersten 16 Spielen.
Ja. Und Unsung Hero Kolasinac.
Ah, den hätte ich jetzt wiederum gehabt. Als mein Außenverteidiger. Dann werfe ich nochmal Kader Schabek, wie auch immer.
Kader Schabek, ja.
Noch mit in die Verlosung als meinen Außenverteidiger Nummer 1. Und damit jetzt Christoph nicht wieder noch einen Frankfurter mit einstreuen muss, nehme ich nochmal Timothy Chandler noch als vielleicht Unsung Hero, der zumindest in diesem Dreier-, Fünfer-Ketten-Hybrid-System extrem gut funktioniert hat bei den Frankfurtern und ja auch unter anderem den FC Bayern und vor sehr große Probleme gestellt hat.
Das ist ja eigentlich auch ganz interessant, dass wir sozusagen die Kategorie Außenverteidiger, muss man eigentlich jetzt mittlerweile ein bisschen umbenennen, in Außenverteidiger, Flügelläufer, weil 9 Mannschaften in der Liga haben mindestens in 3 Partien eine Dreierkette eingesetzt. Und auch Kolasinac zum Beispiel war ja nicht Außenverteidiger in dem Sinne, sondern mehr ein Flügelläufer, Flügelverteidiger. Also ein bisschen die Rolle eben am Rand einer zentralen Dreierkette. Und deshalb ist also es ist wirklich, die Entwicklung ist schon sehr deutlich.
Ich finde aber auch, also ich denke mir immer wieder, boah, der kann das gut spielen und boah, ja, der vom Spielertyp, der passt da auch gut dazu. Und dann denke ich mir aber auch einfach, das war, glaube ich, insgesamt die Entwicklung des Fußballs in den letzten Jahren, die dazu geführt hat, dass einfach Außenverteidiger immer offensiver wurden und dann irgendwann das Problem war, okay, die sind jetzt zu offensiv und jetzt hast du viele Außenverteidiger, die natürlich was nach vorne machen können, die dann auch wieder zurückkommen, aber die immer noch einen zur Absicherung so halb hinter sich haben. Insofern, klar gibt es viele Spielertypen, die das können, aber ich glaube, das liegt daran, dass eben ja die Position auch eigentlich in die Richtung einfach entwickelt wurde in den letzten Jahren. Gut, haben wir da auch einen Frankfurter mit dabei. Christopher, defensives Mittelfeld.
Ja, jetzt muss ich mich mal mit Konstantin abstimmen, aber dann nehme ich jetzt mal als Nummer 1 Cater. Und mein Unsung Hero wäre dann Sebastian Rudi.
Mhm. Haben wir überhaupt schon beiden Spieler mit dabei gehabt? Außer Hummels noch nicht. Okay. Konstantin, defensives Mittelfeld?
Dann switche ich meine Picks ein bisschen und nehme Thiago.
Danke.
Mhm. Unsung Hero, die mir bei.
Okay. Gut, und dann sind wir schon im... War das jetzt defensives Mittelfeld?
Ja.
Thiago als defensiver Mittelfeldspieler. Okay, gut. Ja,
na, offensiv. Ja, das sehe ich schon ja, so, weil...
Ja, gut. Ja. Also ich würde jetzt... Also, ich,
das
nicht der
ja, also das, da muss ich sowieso sagen, ich bin allergisch gegen die Bezeichnung defensives Mittelfeld. Ich würde immer sagen, zentrales Mittelfeld. Und wenn man dann noch was da haben möchte, offensives Mittelfeld. Defensives Mittelfeld klingt immer... Das gibt es irgendwie nicht mehr. Also,
okay, dann zentrales Mittelfeld ja. Und dann wäre das andere offensives Mittelfeld und oder Flügel dann eigentlich.
Genau. Es ist ja auch... Genau, weil es gibt ja auch viele, viele Flügelstürmer, die eigentlich gar nicht richtig auf dem Flügel sind, sondern immer so Halbpositionen spielen im offensiven Mittelfeld. Also da würde ich offensiven Mittelfeld Zehner und Flügelspieler, weiß nicht, wenn wir so ein bisschen aufteilen wollen, klar.
Okay, dann dein Offensiver.
Emil Forsberg und Unsung Hero Ousmane Dembélé.
Hm. Interessante Namen, also aber ich finde es auch gut, dass jetzt nicht nur die beiden Spieler da dran kommen und die vielleicht auch tatsächlich am besten sind auf ihrer Position oder auch in der Liga, vielleicht sogar weltweit. Interessante Namen.
Ja, aber bei Bayern aber auch. Es gab aber bei Bayern auch wenige Spieler, die jetzt richtig rausstarren in dieser Hinrunde. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich meine, die Bayern an sich natürlich klar wieder die beste Mannschaft der Liga, haben sie jetzt auch nochmal unter Beweis gestellt, aber es gab jetzt wenig Spieler, wo man jetzt sagt, boah, der hat aber 16 grandiose Spiele gemacht oder der hat auch, weiß nicht, 23 grandiose Spiele gemacht für die Bayern. Das war jetzt weniger der Fall.
Da auf allen Positionen eigentlich. Und die haben wir eigentlich jetzt schon genannt mit Hummels. Und Thiago waren vielleicht die konstantesten. Ja. Wir können vielleicht noch uns darüber unterhalten, ob Lewandowski da noch mit reinfällt, aber der sicherlich darunter gelitten hat, dass so vom ganzen Spielaufbau und System her, das teilweise nicht immer besonders glücklich lief. Aber so die beiden Spieler sind eigentlich die bisher herausgestochen sind.
Genau, und der andere waren eben auch wieder verletzt oder haben nicht so konstant gespielt, also Ribéry, Robben zum Beispiel. Und auch Lewandowski hatte so seine Schwächephase so ein bisschen am Anfang, beziehungsweise zumindest als Stürmer, klar bist du natürlich auch abhängig von allem anderen, aber wenn du da eben nicht so zur Geltung kommst, kann man jetzt schlecht sagen, er war der beste Stürmer der Hinrunde, weil das passt dann irgendwie nicht so ganz.
Also ich glaube jetzt bei defensives und offensives Mittelfeld oder bei den letzten Positionen habe ich kaum Ergänzungen noch. Christopher, was dein
offensives Mittelfeld? Ich hätte jetzt auch Dembélé auf jeden Fall gesagt. Würde vielleicht noch als Unsung Hero mit einstreuen Marcel Risse von Köln.
Ich finde, bei Dembélé muss ich noch ergänzen, kurz, da fällt also Potenzial auf jeden Fall da, aber ich finde schon, dass er noch viel zu oft die falschen Entscheidungen trifft. Und also da ist auch noch, da kann man, glaube ich, noch viel rauskitzeln. Erstens eben richtige Entscheidung im richtigen Moment und zweitens auch, was die Defensivarbeit anbelangt. Aber also da ist, glaube ich, sind nochmal ein, zwei Stufen nochmal erreichbar, wenn es vom Kopf her stimmt und wenn er den richtigen Trainer erwischt und wenn der Trainer ihm das klar machen kann.
Das ist richtig, aber ich glaube, die letzten Spiele jetzt mit Dembélé auf der Achterposition zum Teil haben dann schon gezeigt, also das waren eigentlich die grandiosen Spiele. Muss man sagen. Also auf dem Flügel selber, so klassische Flügelrollen, das war ganz gut, aber hat sich natürlich auch ein bisschen vertan häufig. Aber jetzt in dieser Halbposition eingerückt, offensiv, da waren einige grandiose Partien dabei. Also ich sag mal, wenn er das vielleicht noch weiterentwickeln kann, dann könnte er der beste Offensivspieler der Liga insgesamt werden, jetzt nicht nur anhand von 16 Auftritten.
Ja, ich muss gestehen, dass ich auch BVB jetzt länger nicht mehr komplett über 90 Minuten gesehen habe.
Dann hast du da echt was verpasst.
Ja, also in Ausschnitt natürlich, aber nicht komplett. Und dann haben wir noch den Stürmer, Christopher.
Ja, da muss ich natürlich jetzt tricksen, weil in der Offensive jetzt einen Namen noch nicht genannt haben, den ich auf jeden Fall noch einstreuen würde. Das wäre Serge Gnabry.
Ich wollte genau das Gleiche sagen. Ich wollte nämlich auch Serge Gnabry hier reinbringen, obwohl der eigentlich auch in OM ist und kein Stürmer.
Ja, er dürfte auch ein bisschen tricksen. In Ordnung.
Dann nehme ich dann nochmal als zweiten Stürmer, weil dann überlasse ich dir mal noch den anderen Pick, den du bestimmt auch noch irgendwie drin hast, dann nehme ich nochmal Sandro Wagner. Und dann haben wir, glaube ich, aber auch fast die ganze Hoffenheimer Mannschaft dann durch.
Ja.
Konstantin?
Ja, also mein Pick ist Anthony Modest. Und ja, Unsung Hero war für mich dann ein sehr Schnappri, den ich auch da reinnehmen wollte, obwohl er ja von der Position auch eher eine Rolle hatte wie Dembélé und Forsberg. Aber,
also kein Lewandowski, kein Aubameyang, aber nochmal, wir haben jetzt nicht drüber gesprochen, wer ist der beste Stürmer der Liga, sondern wer hat jetzt in den ersten 16 Spielen am meisten überzeugt. Und da habe ich noch einen Unsung Hero mit dazu. Florian Niederlechner. Was für eine Kampfsau. Das ist echt sensationell, wie der sich aufreibt. Klar, das ist jetzt kein unbedingt technisch überragender Spieler, aber wenn man sich jetzt zum Beispiel das Spiel am Mittwoch anschaut, also diesen Steilpass auf Grifo gespielt hat, der dann zum Elfmeter geführt hat, den Niederlechner dann reingehauen hat, der war fein, der Steilpass. Und dann Abschluss war schon mal schlechter in der Saison, hat er zuletzt, glaube ich, auch noch einen Schritt gemacht und wieder halt davon fightet. Die Freiburger haben jetzt echt in den letzten Wochen gegen defensiv starke Mannschaften viel mit Diagonalwellen und hoch in den 16-Meter-Raum gespielt. Und dann ist er da und das ist halt auch wirklich ein Viech. Und haut sich rein und ist halt echt unangenehm mit zu bespielen. Also das ist natürlich das ist jetzt keine Augenweide, dem zuzuschauen, aber ich finde, es macht unglaublich viel Spaß.
Es ist halt richtiger Männerfußball.
Das ist halt richtiger Männerfußball, was der spielt. Freunde, ich danke euch sehr für die 16 Folgen jetzt in dieser Saison und insgesamt für dieses ganze Jahr 2016. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Den Fortcheck in der Form gäbe es nicht ohne euch. Ist immer wieder lustig auch. Und ich lerne was dabei und es macht Spaß. Und deswegen danke an euch beide für dieses Jahr. Und ich freue mich, wenn wir uns nächstes Jahr in der gleichen Runde wieder treffen.
Würde mich auch freuen.
Mich auch.
Schön. Und euch, liebe Hörer, danke ich auch fürs Zuhören, fürs ganze Jahr. Mal schauen, was im Jahr 2017 noch kommt. Ich würde ganz gerne noch ein bisschen mehr machen, vielleicht ein bisschen unregelmäßiger. Das ist alles so, ja, in der Freizeit dann noch gemacht oder auch mal auf dem Weg zu einem Job wie heute im Auto. Ich mache es, weil es mir immer noch Spaß macht, habe ich ja gerade schon gesagt. Und ich will es auch weitermachen und deswegen, ja, freut mich, dass ihr auch mit dabei seid, dass ihr zuhört, dass ihr uns auch Rückmeldung gibt und ja, dass ihr das hoffentlich auch genießt. Genießt doch die Tage über Weihnachten und über Silvester. Bisschen ruhiger vielleicht angehen lassen. Mit der Familie, mit Freunden, mit den Liebsten. Alles Gute an euch. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und lasst euch auch mal rollen.
Vorcheck, der Sportpodcast.